Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fokus Israel Update mit aktuellen Informationen aus Israel. Die schrecklichen Ereignisse des Schwarzen Sabbats, dem terroristischen Überfall der Hamas in Israel, hat sich in dieser Woche am 7. Oktober 2024 das erste Mal gejährt. Und mit unserem israelischen Sprecher Asaf Ze'evi senden wir seit circa einem Jahr wöchentlich aktuelle Berichte aus Israel und besprechen vertiefende Themen rund um den Nahostkonflikt. So auch heute. Asaf, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser heute besonderen Sendung. Ein Jahr, 7. Oktober. Wie geht es dir und wie geht es deiner Familie? Magst du dazu etwas sagen?
Ambivalent. Ich muss trennen. Aber ich könnte dich überraschen und sagen, insgesamt gut. Ich mache das schon gleich als Sprung ans Ende, weil am Ende können wir darauf eingehen, warum gut. Ich sage es nur kurz, weil ich denke, dass insgesamt Israel in eine gute Richtung geht nach diesem Jahr. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Das ist sowohl gut als auch nicht nur gut. Ein Jahr ist vergangen. Aber das ist vielleicht für diejenigen, die sich auch mit sehr vielen anderen Themen beschäftigen, eher spürbar, dass ein Jahr vergangen ist. Für uns, ich spreche jetzt im Namen, glaube ich, von allen Israelis. Für uns ist, zeigt der Kalender seit einem Jahr den 7. Oktober an. Klar, für Betroffene, direkt Betroffene, wenn deine Liebsten aus der Familie ermordet wurden, verschleppt, verletzt, wenn du selbst nächste Leute zu dir, ob Geschwister, Eltern, Partner, Kinder, verloren hast oder immer noch vermissest, da geht die Zeit einfach nicht so weiter. Das bleibt stehen, die Zeit bleibt still und dazu begleitet uns ja ständig die weitere Entwicklung, die am 7. Oktober begonnen hat. Wir kennen ja Gedenktage. Wir haben jedes Jahr, wächst man in Israel damit auf, den Tag der gefallenen Soldaten und Terroropfer und der Holocaust-Gedenktag. Das sind zwei schwere Tage im Jahr. Da ist man schon in so einem Rhythmus, aber der Abstand zu den Ereignissen bei um die es geht, um diese nationalen Schmerzen, die sind in der Vergangenheit, die sind vorbei und man hat den Alltag wieder. Und das ist jetzt nicht der Fall, das ist nicht vorbei, das Ereignis läuft ja noch, der Krieg läuft noch und der Alltag ist von diesem Krieg geprägt in unterschiedlichen Intensitäten. Und letzten Endes kannst du keinen Rückblick auf etwas werfen, was noch läuft.
Ja, damit bringst du es, glaube ich, genau auf den Punkt. Und es ist so wichtig, dass wir das hören und auch verstehen. Es entspricht so ein bisschen dem, was Alon Gatt gestern bei Markus Lanz im ZDF gesagt hat. Er war dort zu Gast und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und er durfte einfach erzählen, Alon Gatt, ein Familienvater, der seine dreijährige Tochter retten konnte. Wir hatten ihn als Einzelschicksal schon mal in einer unserer Sendungen, Asaf. Du hast von ihm und seiner Familie erzählt. Ich möchte gar nicht mehr auf Details eingehen, aber was mich so bewegt hat, war natürlich nochmal die ganze Geschichte zu hören, ihm dabei in die Augen zu sehen, wie dieser Mann leidet, ja, und immer noch leidet. Und nachdem Markus Lanz dann zurückgefragt hat, Herr Gatt, wie ist das? Wie kann man nach solchen schrecklichen Ereignissen, wieder zurückfinden zu einer Normalität? Geht das überhaupt? Gibt es so etwas wie Alltag? Ja. Und dann sagte er, nein, der Alltag ist immer noch 7. Oktober. Wir sind immer noch am 7. Das ist genau das, was du sagst, Asaf. Es ist immer noch, der Tag ist immer noch. Und der Krieg ist ja auch immer noch. Und ich muss mit meiner Tochter immer noch in den Bunker und mich schützen vor Raketen aus dem Gaza-Streifen oder aus dem Libanon. Also würdest du sagen, das ist tatsächlich, das bringt es auf den Punkt. Das ist wirklich für viele oder für alle, die in Israel leben, so die Stimmung.
In gewissermaßen schon.
Ich danke dir für deine persönlichen Worte, Asaf, zu Beginn dieser Sendung. Wir schauen heute zurück auf dieses Jahr und Asaf und ich wollen zu Beginn in eigener Sache mal rückblicken auf unsere Sendung, denn ein Jahr, 7. Oktober, bedeutet auch seit einem Jahr, das hatten wir schon gesagt, senden wir. Asaf, du hast damals gesagt zu mir, Detlef, und das war einige Tage nach dem 7. Oktober, ich muss reden, jetzt möchte ich reden, ich möchte das verarbeiten, und dann haben wir uns hingesetzt ins Studio und wir haben einfach mal mit dieser Staffel Trauma des 7. Oktobers begonnen, was sich jetzt Fokus Israel nennt. Und wir schauen zurück auf über 30 Sendungen, die wir schon produziert haben, Updates aus Israel, verschiedenste Themen, wo du, Asaf, uns kompetent mit hineingenommen hast. Und das war auch für uns ein bewegendes Jahr, immer wieder sich vors Mikrofon zu setzen und aktuell zu berichten, auch für dich, Asaf. Du bist involviert, du und zwar nicht nur irgendwie sachlich, fachlich, sondern auch emotional. Und ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass du bereit gewesen bist und auch immer noch bereit bist, ich sage jetzt mal so, Rede und Antwort zu stehen und zu berichten und zu informieren, auch mal zu all dem, was so in den deutschen Medien läuft oder in den deutschsprachigen Medien läuft, zu ergänzen mit Informationen, die man sonst so nicht liest. Dafür steht unsere Sendung. Und es ist tatsächlich so, ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht, Asaf. Die Staffel Fokus Israel gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Podcast-Reihen im Bereich Religion und Spiritualität in der Schweiz und in Deutschland. Also in Oktober, November 23 waren wir auf vielen Plattformen auf Platz 1. Was bedeutet in Zahlen, insgesamt haben 270.000 Hörerinnen und Hörer unsere über 30 Sendungen gehört. Das können wir durch Daten, die uns zur Verfügung stehen, eruieren. Und auf allen Plattformen zusammengenommen, also Spotify, YouTube, Podcast-Apps und so weiter, haben wir zusammengerechnet circa 13.300 regelmäßige Hörerinnen und Hörer. Wow, das ist wirklich, wirklich krass. Das ist viel. Das sind viele Hörerinnen und Hörer, die zuhören. Und nicht nur das, sondern die uns ja auch zwischendurch immer Feedbacks gegeben haben und Fragen geschickt haben. Auf einige sind wir eingegangen, Asaf, mit dir in unseren Sendungen, und du hast sie beantwortet. Wir glauben tatsächlich, dass wir an dieser Stelle einen entscheidenden Unterschied in unserer Gesellschaft machen. Und wir haben uns deshalb auch entschieden, Asaf, das kann ich schon sagen, natürlich machen wir weiter. Denn wie gesagt, du hast es gesagt, der 7. Oktober ist noch nicht vorbei. Er ist immer noch präsent. Es ist, die Ereignisse dieses Tages haben immer noch ihre Nachwirkungen und Folgen, und wir sind noch mittendrin, und deswegen werden wir auch weiter berichten und informieren. Aber jetzt möchten Asaf und ich in eigener Sache sagen, um dies weiterhin zu tun, muss es auch finanziert werden. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung, ihr lieben 13.300 Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben bereits im letzten Jahr 2023, 2024 für die laufende Produktion aus eigenen Mitteln Spendengelder, die wir haben für andere Projekte oder für BibleTunes Hauptpodcast genommen, um zu sagen, hey, das Trauma des 7. Oktober, es ist uns so wichtig, wir machen es zu einem Hauptpodcast und wir finanzieren es vor, aus dem laufenden Budget. Und wir haben da jetzt eine Unterdeckung von knapp 20.000 Euro. Du fragst dich, wow, also so teuer ist das ja. Wir leben ja, wir bieten das ja kostenlos an. Podcast ist kostenlos. Was wir tun, ist kostenlos, aber es kostet uns was, weil Asaf bekommt ein Honorar, das darf ich sagen. Er muss ja davon leben, seine Familie, und er macht hier so gute professionelle Arbeit, die du kaum findest im deutschen Podcast-Bereich. Und dann haben wir Studiokosten, Produktionskosten und einige Mitarbeiter, die die Episoden schneiden und postproduzieren und so weiter. Und das muss alles bezahlt werden. Und auch für das nächste Jahr brauchen wir ungefähr nochmal die gleiche Summe. Also wir reden hier von locker 40.000 Euro, die wir brauchen, um das hier richtig professionell weiter fortzuführen. Und kurz gesagt, Asaf und ich, Bibletunes, wir haben ein Jahr lang alles gegeben. Und die Frage an dich ist, was kannst du uns zurückgeben? Ich bitte dich, dass du kurz darüber nachdenkst und vielleicht einen Dauerauftrag einrichtest. Das haben einige schon gemacht. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders betonen, dass es schon einige gibt, die uns unterstützen, die schon gespendet haben und sagen, das ist eine wertvolle Arbeit, und so konnten wir einiges schon reinvestieren. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich möchte gerne einen einmaligen Betrag dafür geben. Dann findest du den Spendenlink auf unserer Website bibletunes.de oder auch in diesen Shownotes dieser Episode. Vielen Dank dafür, dass du uns unterstützt. Nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet und auch dadurch, dass du das, was du hier hörst und erlebst, weitergibst an andere, dass du auch die Sendung teilst. Auch das findet statt. Wir glauben, dass wir diese vielen Hörerinnen und Hörer nicht einfach so von uns aus erreicht haben, sondern insbesondere dadurch, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, sagst, hey, das muss auch mein Freund, meine Freundin, mein Kollege oder mein Bruder oder Schwester hören. Danke, dass du das teilst und so dafür sorgst, dass wirklich Menschen informiert werden. So viel zu diesem Thema in eigener Sache. Und jetzt kommen wir zurück oder bleiben zunächst mal noch bei diesem Thema, Asaf, ein Jahr, 7. Oktober. Wie hat Israel diesen Tag erlebt?
Erstmal war die, also zwei Themen haben die Vorbereitungen auf diesen Tag begleitet. Das eine Thema ist, wer macht die Veranstaltungen? Inwieweit ist der Staat involviert, die Regierung? Und das ist ein Indikator, ein Spiegelbild zur jetzigen Situation. Besser gesagt, zum fehlenden Vertrauen an die Regierung. Nämlich die Familien der Geiseln haben eine Veranstaltung zusammen mit Familien von Ermordeten organisiert und wollten sie wollten keine Teilnehmenden aus Regierungskreisen dabei haben. Eine absolut private Veranstaltung, aber für die Nation. Und das hieß dann die nationale Gedenkveranstaltung. Die Regierung hat sich dann da nicht einmischen können. Und entsprechend gab es auch keine Mittel. Und da wurden mehrere Millionen Shekel, ich meine 3 Millionen, das sind nahezu 1 Million Euro, gesammelt worden für diese Veranstaltung, rein von Spenden von privaten Personen, die das begrüßt haben. Die Regierung sollte nicht dabei sein. Und das zeigt, wie tief die Kluft zwischen diesen zwei Lagern ist. Und die Regierung hat eine eigene Gedenkveranstaltung organisiert, aus verschiedenen Gründen, auch aus Sicherheitsgründen, wurde sie im Voraus aufgezeichnet und dann ausgestrahlt und ohne Publikum. Eine schräge Situation für eine nationale Trauer eigentlich. Und das führt uns zum nächsten Thema, das da im Hintergrund die Öffentlichkeit in Israel vorher beschäftigt hat, nämlich wie ist die Bedrohungslage? Wie werden die bewaffneten Gruppen diesen Tag nutzen oder auch Einzeltäter? für Anschläge. Für sie jährt sich das und für sie gibt es alle Gründe, dann das zu glorifizieren. In der Tat hat dann die Hamas einige Raketen schießen können, bis hin zu Ballungsraum Tel Aviv, 5 Stück, abgefangen. Und auch die Hisbollah hat an dem Tag aber vereinzelt schießen können und nicht so ins Landesinnere so tief. Ich denke, da haben alle tief einatmen können oder ausatmen und erleichtert gesehen, wir sind ganz anders als vor einem Jahr. Zur Erinnerung, vor ein Jahr vorher hat die Hamas in den Morgenstunden des 7. Oktober über 3000 Raketen abgefeuert. Ihre Schießkraft ist ein Jahr später ein Tausendstel davon. Das ist kein Vergleich mehr. Ich kann noch erzählen, jetzt natürlich läuft es weiter, ja, aber auf kleinster Flamme. Die Armee ist im Norden des Gazastreifens beschäftigt mit einer Militäraktion, weil eben nach diesen Schussaktionen und weil die Hamas versucht, sich zu rehabilitieren in Gaza-Stadt und in manchen Flüchtlingslagern im Norden des Streifens. Und da zog die Armee wieder intensiv rein. Aber das sind ja beschränkte Maßnahmen vor Ort und so schnell werden sie wohl kein Ende haben. Es ist kein Vergleich mit dem Großflächenkrieg von seit Ende Oktober ein Jahr zurück. Merkwürdigerweise oder symbolisch hat Sinwar, der Anführer der Hamas, der inzwischen nach der Tötung der anderen auf seiner Ebene wurde er gewählt, auch zum Führer des Politbüros der Gesamtbewegung. Er hockt aber irgendwo im Versteck. Und am 7. Oktober 2024 hat er Katar, den Vermittler, gefragt über seine Gesandten, wie hoch die Chancen wären, dass Israel im Rahmen eines Geiseldeals ihm Immunität gewährt, ihm persönlich. Das zeigt, wo wir angekommen sind nach einem Jahr. Und noch die Bevölkerung, die am 7. Oktober 23 überfallen wurde, bestialisch angegriffen. Jetzt, Bilanz ein Jahr später, 13 Dörfer dürfen noch nicht zurückkommen, alle anderen schon. Und 87% der Menschen aus den Dörfern, die ein Okay haben für die Rückkehr, sind in ihren Häusern wieder. Das ist viel.
Das ist wirklich viel. Obwohl man trotzdem nochmal betonen muss, du hast es vorhin erwähnt, es gibt immer noch, ich habe gestern eine Zahl gehört, 101 Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Oder korrigiere mich, und wir wissen nicht, ob noch alle leben. Hast du da genauere Informationen?
101, das sind die Namen, die auf der Liste stehen. Aber das ist eine sehr vereinfachte Form und diese Zahl wird natürlich von denjenigen am meisten benutzt, die die sofortige Freilassung für jeden Preis verlangen möchten, unterstützen. Man weiß über 35 von ihnen, dass sie tot sind, bestätigt. Und die Schätzungen gehen davon aus, dass maximal die Hälfte von den 101 am Leben sind. Irgendwo ist realistisch wahrscheinlich zwischen einem Drittel und der Hälfte. Also eigentlich müsste man das unterscheiden, es sei denn, jemand denkt, dass ein toter Geisel einem Lebenden gleicht.
Das ist ja, und das habe ich gestern, als ich Alon Gad zugehört habe, das Schreckliche. Nicht nur der 7. Oktober ist immer noch aktuell und präsent, sondern auch die Situation mit den Geiseln. Viele Familienangehörigen sind immer noch voller Angst und Schrecken und auch noch voller letzter Hoffnung, oder? Dass da doch noch mal was gehen könnte. Und das ist so schrecklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das ein Jahr lang jetzt schon durchhalten kann, mental. Ja, das ist.
Ja, das ist das Einzige, was ihnen übrig bleibt. Sie haben keine Alternative, als an Hoffnung festzuhalten. Aber gestern sagte eine, die selbst wieder freigelassen wurde mit ihren zwei Töchtern, wir haben über ihr Schicksal hier erzählt, und Familie Cunio. Und der Mann ist immer noch in Gefangenschaft, wahrscheinlich am Leben, schätzungsweise. Und sie sagte gestern, es ist für sie wahrscheinlich schwieriger, in der Unwissenheit zu leben, als mit der Hiobsbotschaft. Also wenn, in anderen Worten, es wäre leichter zu wissen, er ist tot und kommt nie wieder zurück, als ständig jeden Tag zu hoffen, ja, vielleicht, und lebt er überhaupt und was macht er durch?
Ach, schrecklich, ja. Und wenn wir jetzt weitergehen, Asaf, wir bleiben ja beim 7. Oktober. Wenn wir jetzt in den Norden gehen, Libanon, das gehört ja auch zum 7. Oktober. Und das ist, und es ist seit, ist jetzt kein neues Thema, dass der Beschuss kommt aus dem Libanon. Aber nehmen wir uns doch nochmal hinein in die verschiedenen Hotspots und fangen wir doch im Norden an, denn da brennt es ja gehörig.
Ja, aber da hat sich ja in den letzten zwei Wochen seit unserem letzten Update ja noch einiges an Drama getan. Zum Gunsten Israels. Nasrallah ist weg. Ich muss kurz etwas Persönliches erzählen. Ein Neffe von mir ist 4 Jahre alt, war bei seiner Oma, meiner Mutter, auf dem Spielplatz und hat ihr erklärt, weil sie mit ihm darüber sprach, dass, ja, was machen wir auf dem Spielplatz, wenn Alarm kommt? Raketenalarm. Und der Junge hat nie einen Raketenalarm erlebt. In der Region gab es bis jetzt seit dem 7. Oktober keinen Alarm. Und er sagte, ja, er kann erklären, warum. Nasrallah wurde eliminiert. Und meine Mutter schaut ihn natürlich verblüfft an. 4 Jahre alt, was ist denn eliminiert, bitteschön? Er hat von sich aus erklärt, ja, eliminiert, das heißt, er ist tot. Und er wurde getötet. Und jetzt wollen sie deswegen, sie sind böse und wollen sie auf uns schießen. Also ein 4-Jähriger hat es verstanden, konnte es erklären. Traurig, dass er so weit gekommen ist. Aber sogar einen 4-Jährigen erreichte die Nachricht, die in Israel für breite Erleichterung und Lächeln auch, muss man sagen, geführt hat. Der Nasrallah ist tot, mit 83 Bomben a eine Tonne. Also einen solchen Angriff auf eine Stelle, glaube ich, hat es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben. Ich glaube, die Alliierten, wenn sie das hätten machen können, hätten sie Hitlers Bunker genauso angegriffen. Das muss man verstehen. Für uns ist das wie Hitlers Bunker. Also in der israelischen Wahrnehmung ist Nasrallah nicht weniger schlimm als Hitler. Und natürlich ist jeder dann froh und erleichtert. Und in kürzester Zeit ist auch sein Nachfolger, Hashem Safi Adin, der an seine Stelle rückte, ist auch mit 60 Tonnen eliminiert worden. Israel greift seitdem ständig im Quartier in Beirut, wo die Hisbollah ihren Stab hat, die Dachia. Das war früher hinter der roten Linie und jetzt ist das tägliche oder fast tägliche Realität. Und gleichzeitig ist Israel in den Südlibanon seit unserer letzten Episode einmarschiert, im großen Stil, mit 4 Divisionen inzwischen. Fast jeden Tag kommt eine Mitteilung, dass eine weitere Division daran beteiligt ist. Also eine Division ist rund 15.000 Soldaten. Ja, das heißt, er heißt nicht, dass alle 15.000 reingehen, aber die Division ist daran beteiligt und wir reden über mehrere Zehntausende Soldaten, die drin sind. Und ich glaube, sieht man auch den Unterschied zu Gaza. In Gaza sind sie längst gegangen, an einer Längsachse, eins nach dem anderen, vom Norden nach Süden. Im Nachhinein ein Fehler, aus militärischer Sicht. Und im Libanon machen sie es quer. Sie gehen gleichzeitig die gesamte Linie hinein, vom Mittelmeer bis zum Berg Hermon, das sind etwas mehr als 50 Kilometer, und erobern praktisch einen Streifen und machen den sauber. Und erst gestern kam die erste Videoaufnahme von einem Tunnel, der vom Libanon nach Israel geführt hat. Und das ist bestimmt nicht der einzige.
Ah, okay. Also da wird auch mit Tunnelsystemen gearbeitet. Man hört aber, und du hast es auch selbst erwähnt, immer noch von Feuerkraft, die da ist. Also täglich ist Israel auch noch unter Beschuss durch Raketen der Hisbollah. Wie würdest du das einschätzen? Also wie was kommt da noch? Womit muss man da noch rechnen? Weil heute war auch wieder zu lesen, die Drohung, sie werden jetzt das Maß wieder erhöhen. Sind das leere Worte oder haben die da noch Möglichkeiten?
Der Hisbollah wirst du, wie jede Terrororganisation, du wirst sie nie komplett zerstören wollen können. Es sei denn, es gibt eine neue Idee, die das ersetzt unter ihnen. Also von außen kannst du eine solche Organisation nicht ausradieren. Auch nicht, wenn du bis zur letzten Rakete reingehst und sie neutralisierst, und auch nicht, bis du den letzten Terroristen erschießest, weil es rücken immer neue nach und es werden neue Kampfmittel produziert. Das hat kein Ende. Die Hisbollah hat noch eine Feuerkraft. Aber sie ist kein Vergleich zu der, was sie Ende August war, als die ganze Operation begonnen hat, oder Gewichtsverlagerung, über die wir berichtet haben. Und sie können kaum noch überhaupt reagieren. Und das merkst du. Die Einschätzung im Libanon, die man dort in den Medien zitiert, ist, dass sie mit einer Eroberung eines Sicherheitsstreifens relativ klein, unmittelbar an der Grenze, dass Israel damit zufrieden sein wird. Israel wird nicht bis zum Fluss Litani, das ist von 5 bis 20 Kilometer von der Grenze entfernt. So tief ist es nicht nötig. Man will nur den 7. Oktober, die Wiederholung dessen, verhindern, indem Israelis mit Armee auch hinter der Grenze sitzen, bis eine verantwortliche, fähige Kraft sie ersetzt. Das könnte die libanesische Armee sein, obwohl sie, sagen wir mal, ihre Fähigkeiten eingeschränkt sind. Es könnte auch eine NATO-Einheit sein, was auch immer. Aber die UN-Truppen dort sind nutzlos. Und das kann jetzt nicht der Ersatz sein. Die waren vorher auch da und haben nichts gebracht. Aber das merkst du auch aus dem Libanon. Der Hisbollah-Vize-Generalsekretär Naim Qassem sagte neulich, zum ersten Mal ein Abkommen auch ohne Gaza wäre möglich. Also diese Bindung der Hisbollah an Gaza ist jetzt beendet worden, zumindest in der Absicht, und das eröffnet viele Türen. Die Hisbollah hat den Parlamentsvorsitzenden im Libanon beauftragt, die Verhandlung zu führen, sogar aus dem Iran hört man Stimmen, dass der Iran die Hisbollah dazu animiert, in Richtung Ende des Krieges zu gehen. Sie haben auch kein Interesse, das jetzt weiterzuführen. Wahrscheinlich mit einem kleinen Sicherheitsstreifen kann der Libanon auch leben.
Das heißt, das, was du schilderst, Asaf, ich interpretiere das jetzt auch so für unsere Hörerinnen und Hörer, sind für Israel positive Anzeichen, dass es schon auch so in diese Richtung gehen kann, dass bald auch ein Kriegsende, wenn wir jetzt mal vom Krieg sprechen, in Sicht sein kann. Das wäre natürlich ganz in unserem Sinne und auch im Sinne Israels. Wir haben über Gaza schon gesprochen, jetzt haben wir über den Libanon gesprochen. Was gibt es an neuen Informationen von deiner Seite aus dem Westjordanland?
Ganz kurz noch abschließend zu Gaza und zum Libanon. Du kannst nie wissen, keiner kann sicher sein, wann ein Kriegsende kommt. Es kann auch sein, dass Israel mit einem kleinen Abenteuer im Libanon rechnet und das wird groß und nicht immer unter der eigenen Kontrolle und nur abhängig sein von den eigenen Entscheidungen. Aber was du schon siehst, der militärische Druck hat sich ausgezahlt, es hat sich gelohnt und Israel ist im Moment der Stärke auf einem sehr positiven Momentum der Vormacht und kann wahrscheinlich ein Waffenstillstandsabkommen nach seinen Bedingungen gestalten. Und das ist ganz anders als zuvor. Und das ist natürlich positiv für Israel. Und jeder Krieg hat ein Ende. Da können wir unsere Hörerinnen und Hörer auch beruhigen. Jeder Krieg geht zu Ende, irgendwann mal.
Wir müssen dann gleich noch über die Rolle des Iran sprechen. Dazu kommen wir später noch. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor.
Ja, klar. Also du wolltest aber erst ins Westjordanland und dann gehen wir zum Iran. Beides dauert nicht mehr lang. Im Westjordanland läuft es, also ich habe die Woche mit einem Freund gesprochen, der Reservedienst leistet. Und er war mehrere Wochen im Gazastreifen, fast 2 Monate am Stück, hatte dann eine Pause und wurde dann versetzt ins Westjordanland. Und er dachte, das wird jetzt eine chillige Pause sein, weil im Westjordanland ist es nicht Krieg, es ist nicht wie in Gaza. Und da kannst du, ja in Anführungsstrichen, da kannst du praktisch dich ausruhen. Von wegen. Er meinte, das war anstrengender. Sie hatten alles nur nachts gemacht. Im Gazastreifen war das tagsüber und nachts konnten sie schlafen, weil da hat Israel eine sehr geringe Bedrohung inzwischen, die Sicherheitskräfte, die Soldaten. Aber im Westjordanland geht es um Festnahmen. Und die Festnahmen müssen dann passieren, wenn die Öffentlichkeit schläft. Und er sagte, jede Nacht gehen sie in Dörfer und auch in Städte, Nablus etc. und machen Razzien und Verhaftungen mit vollem Einsatz, immer bereit für jedes Szenario, auch dass es außer Kontrolle gerät, mit großen Einheiten. Und das war kein Picknick, sagte er. Er ist inzwischen wieder zu Hause. Also da läuft schon einiges. Und jetzt zum Iran. Auch das war seit unserem letzten Update. Da flogen 181 ballistische Raketen.
Das war direkt nach deinem Update, ging es Schlag auf Schlag weiter, ja.
Richtig, ja. Und während wir reden, gibt es Spekulationen, was macht Israel als Reaktion? Natürlich, ja. Aber ganz kurz mit 181 ballistischen Raketen. Was heißt eine ballistische Rakete? Die ist so lang wie ein Reisebus. Ja, das ist kein Witz. Und die fliegen bis zu 6.000 km/h. Das heißt 12 Minuten Ankunftszeit vom Iran nach Israel. Das ist, also da kannst du schon nicht vorher noch an den Strand gehen und planen, heute Abend bin ich im Bunker. Sondern da musst du einfach in der Nähe des Luftschutzraums bleiben. Und da ist Gott sei Dank auch niemand in Israel umgekommen dabei. Aber bei Jericho schon. Jemand aus Gaza, der ist von großen Splittern tödlich getroffen worden. Und es gab sehr wohl Schäden. Sie haben versucht, militärische Anlagen zu treffen. Über 100 Häuser sind beschädigt. Alle in einem Quartier. Es gibt auch weitere Schäden, aber so richtige Wohnhäuser. Alles in einer Stadt. Und wer Israel gut kennt, weiß, dass nebenan Militärindustrie platziert ist. Und da sind einfach von den Abschüssen Splitter runtergefallen und haben auch Detonationen verursacht. Und da sind Fenster und Risse an der Wand und sowas entstanden, aber keine Menschenleben.
Eine gute Freundin von mir, Asaf, die ist gerade in Jordanien, in der Nähe von Amman. Und sie hat in einem Chat geschrieben, dass sie die Raketen gesehen hat. Die sind ja über Jordanien geflogen. Und ich habe gelesen, Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass die Jordanier auch mitgeholfen haben, diese Raketen abzuschießen. Stimmt das?
Ich kann es nicht offiziell bestätigen, aber da ging auch durch israelische Medien zumindest diese Info. Und für den nächsten möglichen Schlag sagte der Iran schon, dass seine nächste Reaktion auf Israels Reaktion, die bei unserer Aufnahme noch nicht gekommen ist, dass sie dabei auch noch alle Staaten, die sich die an Israels Abwehr beteiligen, auch zu Zielen werden könnten. Und damit ist zum Beispiel Jordanien gemeint.
Okay. Oh, das ist ja krass. Das habe ich noch nicht gehört. Ja,
Ja, und der Rückschlag, da sind Überlegungen in Israel nach wie vor. Ich kann es in zwei Sätzen aufteilen. Also ein Satz über die möglichen Ziele. Entweder Nuklearanlagen oder Öl und Gas. Oder symbolträchtige Gebäude oder militärische Ziele. Das war jetzt ein Satz. Und in den nächsten wenigen Sätzen sagen wir, nuklear, Israel hat sich verweigert, das auszuschließen. Aber inoffizielle Stimmen sagen in Israel, das lässt man für eine künftige Eskalation. Noch ist es nicht dran. Öl und Gas, da haben wir ein Problem nachher mit den Spritpreisen und hohe Spritpreise vor US-Präsidentschaftswahlen. Keine gute Idee.
Deswegen hat Biden auch schon gesagt, bloß nicht die Ölanlagen angreifen.
Er hatte gesagt, er hätte anders gehandelt. Also
oder so, ja.
Ja, logisch, ja. Als Präsident, ja, als US-Präsident hätte er vielleicht anders gehandelt, außer in Wahlen. Symbolträchtige Anlagen, zum Beispiel der Sitz des obersten Führers oder ein Parlament oder Ministerien, ist es denkbar, könnte sein. Militäranlagen scheint im Moment die sinnvollste Konsequenz zu sein. Wahrscheinlich geht es in die Richtung und ich bin mir sicher, es gibt eine Reaktion. Beide sind nach wie vor daran interessiert, das nicht zu einem Krieg eskalieren zu lassen, zu einem offenen.
Vielen Dank, Asaf, für dein Update von den verschiedenen Fronten. Ein Jahr, 7. Oktober, deswegen geht unser heutiges Update auch ein bisschen länger. Ich schaue gerade mal hier auf die Uhr und ich denke auch zu Recht, es war viel an Information, aber auch an Emotionen, was wichtig ist. Und auch heute, Asaf, beenden wir unsere Sendung wieder mit einem Einzelschicksal. Ein Jahr, 7. Oktober heißt auch ein Jahr Einzelschicksale. Wir haben schon so viele gehört und sie kommen immer am Ende unserer Sendung, weil sie ganz besonders geehrt werden, die Menschen, um die es da geht. Und wir wollen unser Augenmerk, unser Fokus auf sie richten. Deswegen auch heute wieder sollst du, Asaf, das letzte Wort haben mit deinem heutigen Einzelschicksal. Ich verabschiede mich hier schon mal und sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören bis nächste Woche. Und wir hören jetzt noch das Einzelschicksal für den heutigen Tag.
Es geht um Idan Stivi, 28-jährig, ein Student für Nachhaltigkeit und Staat, sollte sein zweites Studienjahr jetzt beginnen im Oktober. Ein Naturliebhaber, wie man aus der Nachhaltigkeit heraushören kann. Und dazu hatte er auch noch eine Liebe für ein Hobby, Fotografie. Er hat gut und semi-professionell fotografiert. Und das war auch der Grund, warum er am 7. Oktober vor einem guten Jahr zum Nova-Festival gefahren ist. Er wollte Freunde, die unter den Musikern dort waren, fotografieren. Aber er wollte nicht die ganze Nacht auf der Party verbracht haben. Und deswegen kam er erst in den frühen Morgenstunden, in den, ja, noch vor 6:30 Uhr. Er galt als Entführter. Seine Familie war voll dabei, voll aktiv als Teil der des Stabs der Geiselfamilien. Erst im August, habe ich wahrgenommen, sind sie zusammen mit anderen Familien zum Grenzzaun, zum Gazastreifen gefahren, haben dort große Lautsprecher aufgestellt als eine symbolische und Verzweiflungsaktion. Sprachen sie dann zu ihren Liebsten, mit der Hoffnung, dass es irgendwie vielleicht über andere Kanäle sie erreicht. Und am 7. Oktober bekamen sie die Mitteilung, offiziell, er ist zwar im Gazastreifen, aber er wurde schon am 7. Oktober ermordet und die Hamas hat nur seine Leiche mitgenommen.